Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen, frischen, biologisch einwandfreien Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven vom Kulinarikast und mit mir dabei sind der Christian.
Genau, das bin ich.
Und der Martin.
Das bin ich. Hallo.
Wir sind drei Köche unterschiedlicher Profession. Der Christian kocht ein bisschen in der Agentur, ich glaube jeden Tag für 12, 15 Leute.
Oh, es sind schon mittlerweile fast 20, also 18 Leute.
Und der Martin arbeitet in einem Bio-Fertigessen-Laden. Richtig?
Also hört sich ein bisschen plump an. Also sagen wir mal in einer Bio-Manufaktur für Convenience.
Ah, das trifft es auch besser.
Der ist geil, der Satz.
Ja, das trifft es auch besser, weißt du?
Warum musst du denn Convenience sagen?
Na, weil die Sachen ja fast fertig oder fertig sind, ne?
Convenience ist wirklich so, boah.
Ja. Nee, muss ja nicht. Also, wie man beweist, der ging. Also, weißt du, wir machen ja keine Convenience, die 2 Jahre haltbar sind. Na, so eine Suppe ist ja auch nur 10 Tage bei uns haltbar, auch wenn sie so fertig verpackt ist, ne?
Die schmecken ja total geil. Ich habe sie ja auch schon probiert, aber das Convenience zu nennen, finde ich immer so, bäh.
Dann sag doch frische Gerichte.
Das ist gut.
Ja, aber die Sparte ist ja eigentlich Convenience.
Ist also, egal. Das scheiß Marketing, frische Gerichte, da kriegt man Lust. Hey, möchtest du Convenience oder möchtest du frische Gerichte?
Du glaubst ja auch nicht, dass das beim Kunden Convenience steht.
Was steht denn da?
Das ist ja, wir beliefern ja größtenteils Bistros, also Bio-Bistros und die preisen einfach das als frische Tagesgerichte an. Also von daher hat es das ja eh erledigt dann, ne? Aber für den Kunden, die wir beliefern, das sind ja die Supermärkte oder Bistros, sind es ja Convenience. Die kaufen es ja gezielt fertig, ne, damit die einfach keine Küche mehr bauen müssen und sich nicht noch extra zertifizieren müssen.
Mhm. Und das ist halt die Marktlücke. Ihr macht komplett Bio, ne?
Ja, komplett.
Auch zertifiziert?
Ja, klar. Alle Lieferanten von uns sind zertifiziert. Und man darf ja 95% Bio machen und 5% irgendeinen Schmuder reinhauen, aber wir sind da richtig 100% Bio.
Sehr cool. Ja. Ja, eben haben wir noch darüber gesprochen, dass wir jetzt jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, als erstes darüber sprechen, was wir denn heute gekocht haben. Und jetzt sind wir schon wieder ein bisschen davon abgekommen. Martin, was gab's denn heute bei dir zu essen?
Ja, also was bei mir zu Hause zu essen gab, war eigentlich recht langweilig. Also es gab das gute alte Abendbrot, stehe ich ja total drauf. Ne? Aber da brauchen wir auch gar nicht im Detail wirklich eingehen. Aber ich habe heute was anderes Leckeres gekocht und zwar sehr kompliziert. Eine Rettich-Paprikasuppe mit Senf und Honig, nicht Senf und Honig, Senf und Dill. Das hört sich so an nach voll vielen Aromen, wo du eh nicht mehr rausschmecken wirst, also die einzelnen Sachen rausschmecken wirst, ne? Und die Komposition hat sich mein Chef ausgedacht, der ist immer so ein Freak in Sachen, Sachen zu kombinieren. Und das hat dann auch, ich hab die gekocht und abgeschmeckt und weißt du, mein Chef ist so ein alter Hund, der hat dann springen gegangen, irgendwas fehlt, das ist nicht eine ganz runde Sache. Und er sagte, mach mal 1,5 Esslöffel Piment rein, ne? Und wenn du Piment kennst, das ist schon, das haut immer ordentlich rein, ne? Und danach hat die Suppe einfach nur geil geschmeckt. Das war so das passende Unami, weißt du?
Was war das jetzt? Rettich-Paprika mit Dill und?
Mit Dill und Senf.
Senf.
Du denkst ja, Paprika schmeckst du nicht mehr, ne? Der Rettich und Senf, ja, okay, ne? Und Dill und Senf, ja, geht auch, ne? Und konnte ich mir absolut nicht vorstellen, aber am Ende war es eine richtig geile Suppe.
Oh, das hört sich gut an.
Ja.
Was gab's bei dir, Christian?
Heute Mittag gab's standesgemäß an Dienstagen Salat. Heute war Mozzarella, großer Bestandteil drin, Rucola, und wir haben von einem Kunden so eine ganze Kiste mit Chips bekommen, mit Honig-Senf Geschmack. War nicht so beliebt, die standen halt ewig rum und dann habe ich die einfach als Topping auf den Salat drüber geschmissen. Und in der Kombination waren die dann sehr viel leckerer. Also selbst die vorher verschmäht haben, haben dann diese Chips mitgegessen und ist echt gut angekommen. Und heute Abend habe ich die vom Sven auch so geliebten Buntmöhren gemacht. Schön einfach mit ein bisschen Zwiebeln und ein bisschen Gemüsebrühepulver angebraten im eigenen Saft. Und dazu ein paar Spieße mit Gemüse und Schweinestücken drauf.
Entschuldige, du hast gerade gesagt, du hast die mit Gemüsebrühepulver im eigenen Saft gemacht?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Also ich habe Zwiebeln angebraten, habe ein bisschen Öl, dann die Möhren dazu geschmissen, Deckel drauf. Und die Möhren haben ja recht viel Wasser. Das Wasser geht raus und dann streue ich einfach ein bisschen Gemüsebrühepulver da dran, um ja das noch ein bisschen zu würzen.
Warum? Das braucht doch nicht.
Bisschen. Das,
nein.
Eine gute Bio-Gemüsebrühe.
Nein, es gibt kein gutes Gemüsebrühepulver-Dingsi. Vor allen Dingen brauchst du das doch gar nicht. Also ich verstehe ja, wenn man im Alltag kocht, dass man nicht immer frische Brühe da hat. Das wäre ja auch totaler Quatsch. Aber die haben doch schon so einen geilen Geschmack, da musst du doch nicht noch, weißt du, das ist wie wenn ich Kartoffelsuppe frisch koche und dann Kartoffelpüree-Pulver reinmache.
Hm. Ich hab das gern schon mal als Gewürze anstatt Salz. Weil es einfach ein bisschen komplexer ist wie nur Salz.
Naja, okay, das ist natürlich ein Punkt. Das ist ja auch so ein Riesending, wo man echt mal irgendwie einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend drüber reden könnte. So, ja, Styles von Küchen und von Köchen. Ja, weißt du, wenn ich das jetzt so höre, denke ich so, oh, was machst du da? Du hast so eine tolle Buntmöhre, die braucht halt nur Salz und Zucker. Ja, aber dann hast du natürlich auch nur ihren eigenen Geschmack. Ne? Ja. Das ist sehr puristisch. Wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte es gerne ein bisschen komplexer haben, dann macht das natürlich Sinn, im Alltag dann auch so ein Brühepulver zu nehmen. Aber das wäre jetzt halt so überhaupt nicht meins, weil ich muss es nicht komplex haben. Ich will es halt geil haben und möglichst natürlich.
Natürlich, also kommt auch auf die Menükomposition an. Es war halt echt kaum Zeit gehabt. Ich hatte aber wenigstens die frischen Möhren da, wollte halt schnell Geschmack dran haben. Ich habe die auch klein gewürfelt. Du hast sie ja sehr schön mal glasiert am Stück. Das ist halt schon einfach auch eine geilere Nummer wie jetzt. Das war wirklich quick and dirty. Es muss einfach schmecken, dazu das Fleisch und fertig. Das ging wirklich, das war eine Viertelstunde Arbeit.
Ja, wir müssen da echt mal am besten ist, glaube ich, eine Kulinarikast-Sendung darüber machen. So die verschiedenen Styles von Küchen und Köchen. Aber wir müssen auch jetzt bald mal die zweite Kochbuch-Sendung machen. Da steigen mir die Hörer schon aufs Dach.
Das stimmt wohl.
Ich hätte ja schon gedacht, Mensch, hätten wir gestern aufnehmen können, aber nee, gestern wäre eh nicht gut gewesen und müssen wir dann jetzt mal in Angriff nehmen. Zumal da sind jetzt auch noch so viele Sachen, die da kommen müssen. Eine Halloween-Folge steht an, dann noch eine Folge zum Thema, woran merke ich, welche Lebensmittel schlecht sind. Oder, weißt du, du hast ja bei jedem Lebensmittel so typische Anzeichen, wann das schlecht ist.
Ja.
Ne, MHD ist ja überhaupt gar kein Anhaltspunkt.
Ja, das stimmt.
Und was wollten wir noch machen? Die Küche Hollands wartet auch noch.
Ja.
Ne? Viel zu tun. Gebt uns Geld, damit wir Zeit haben, damit wir nicht arbeiten gehen müssen.
Ja, genau.
Ich will ganz kurz erzählen, was es heute bei mir gab und dann möchte ich gerne kurz auf ein Hörbuch kommen, was ich gerade höre und dann können wir zu den anderen Themen übergehen. Du darfst mich halt nicht reden lassen, dann rede ich
ja,
halt.
Ich versuche. Ja. Erzähl, was gab's zu essen, Sven?
Ja, ich habe am Samstag, ich muss ein bisschen ausholen.
Heute, ne?
Nein. Ja, ich habe von Samstag noch Fleisch übrig gehabt. Wir haben am Samstag hier schön gekocht. Und da habe ich dann heute aus der Lammhuft, habe ich heute dann noch ein bisschen wie so ein Gulasch, wie ein Ragout, so eine Mischung, habe ich gemacht aus der Lammhuft, total geil. Also weißt du, nicht matschig weich gemacht, das Fleisch, sondern richtig schön mürbe zart.
War das denn nicht zu schade dafür? Ist das schon mal gekocht gewesen oder hast du das frisch noch übrig gehabt und hast es dann verarbeitet?
Nee, das habe ich frisch da gehabt. Ich habe das Fett abgeschnitten, den Sattel, weil das beim Lamm ja auch immer das ist, was diesen starken, penetranten Geschmack am meisten mit dabei hat. Hab das dann gewürfelt, scharf in einer Eisenpfanne angebraten. und hatte gestern schon mal damit rumexperimentiert und davon noch Fond über, den habe ich dann draufgegossen, das Ganze ein bisschen abgebunden und hier so Fertigklöße, Teig dazu gemacht.
Mhm. Selber noch formen, also ist, frischer Teig aus dem Kühlregal und den musst du nur noch formen?
Ja, also ja. Den mag ich auch. Ich meine, wir haben früher in der Lehre haben wir auch Pulver genommen. Die schmecken auch. Also Klöße ist nochmal ein Tucken geiler, wenn man die selber macht. Aber ich sag mal, gerade bei Klößen kannst du natürlich am besten frische Ware nehmen oder da ist das Pulver auch echt gut.
Habe ich noch nie gesehen. Das Pulver.
Klößepulver?
Noch nie?
Ich bin mir jetzt gerade überlegen, wie gibt's die denn auch schon fertig geformt irgendwie? Weil die hätte ich.
Ja, auch.
Die fand Theka. Ich eklig. Ach, Theka, nicht in der Packung. Geformt. Also,
geformt gibt es die, wenn dann höchstens TK. Die würde ich auch nicht kaufen. Weißt du, Kartoffeln und TK ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Wegen der Feuchtigkeit, wegen der Zellstruktur. Ja, Pommes und bla und blub gibt es auch TK, weiß ich. Aber gerade Klöße, alles sowas, was so ein filigraner Teig ist, ist das schon schwieriger. Das Pulver ist im Grunde genommen ein Pulver, was du halt kalt anrührst. Dann lässt es ein bisschen stehen, dass sie Stärke anzieht. Und dann kannst du die davon formen. Das wird auch, ich glaube, fast in allen Gastronomien gemacht. Also klar, Sternerestaurant und so lassen wir jetzt mal außen vor. Aber so die typischen Gastronomen verwenden das halt einfach. Das finde ich auch in Ordnung.
Kannst du auch schön verfeinern, ne?
Ja, du hast ja einfach nur das Pulver und Wasser. So, und dann kannst du ja alles Mögliche noch mit dran machen.
Aber wo ist der Unterschied zum Beispiel zu Kartoffelpüree-Pulver? So, jetzt nur mal so rein gedanklich für mich. Ich kann mich mit dem Gedanken gerade nicht anfreunden. Ich habe es aber noch nie probiert.
Ja. Martin?
Boah, von der Zusammensetzung, was in dem Kloßpulver ist, kann ich gar nicht sagen. Aber du hast ja auf jeden Fall ein Mittel, was auch noch bindet, wenn du es kochst, dass es feste wird, ne? Und beim Püree hast du, wird es ja geschmeidig, ne?
Ja, aber ich meine, welches Mittel ist da drin, um das zu kriegen? So,
ja. Ich finde das so. Ich glaube, das Problem ist, dass halt Kartoffelpüree aus der Packung, dass du das einfach nicht wirklich geschmackig hinkriegst. Das ist immer, weißt du, Stärke und Rühren. Kartoffelstärke und Rühren, das verträgt sich nicht gut.
Mhm.
Ne? Und wenn du jetzt sowas nicht gut kannst und meinst, du müsstest da richtig wie so ein Berserker durchrühren, dann wird's eh schon mal ekelhaft, dann wird's wie Fensterkit. Denn irgendwie das Kartoffelpüree-Pulver ist auch echt nicht lecker.
Ja, ja,
ich kann dir nicht sagen, wo jetzt die Unterschiede sind. Ich werde da mal drauf gucken.
Also ich finde, geschmacklich kann ich mir das jetzt mit den Klößen nicht vorstellen. Aber wie gesagt,
die sind noch nie gemacht. Die sind wirklich gut. Mhm. Also das ist kein so, das kann man mal nehmen, sondern das ist wirklich schon ein ordentliches Fertigprodukt.
Und du hast, wenn du mal draußen Knödel gegessen hast, hast du mit Sicherheit auch öfter schon welche als Pulver gegessen.
Ja, also. Das will ich auch meinen.
Ja. Ich esse die nicht so häufig, deswegen, also was ich halt gerne dann esse, sind Gnocchis, ist ja die italienische, ein bisschen feinere Variante davon, oder? Die ist nicht so grob.
Ja, Sauerbraten mit Gnocchis, ne?
Kann ich mir vorstellen.
Ja, das dachte ich mir fast schon.
Ja, ich meine, ich finde die Gnocchi, auch wenn sie gerade selbst gemacht ist, mit ihrer Fluffigkeit, finde ich schön. Also da hast du auch so viel Experimentiermöglichkeiten und ja, ich muss es mal mit, ich habe auch Klöße noch nie selber gemacht. Also einen Kloßteig, also den großen Kloß, habe ich auch noch nie selber gemacht. Das müsste ich eigentlich auch noch mal machen.
Was wollte ich noch sagen? Weißt du, was bei Klößen richtig geil ist?
Semmelbrösel in Butter in die Mitte?
Nein.
Die Soße?
Nein, du nimmst eine Pfanne, eine Teflonbeschichtete am besten. Da kommt Butter rein und Semmelbrösel.
Mhm.
Ja, und idealerweise auch noch frische Krause gehackte Petersilie. Nicht die glatte, die willst du da nicht drin haben. Du willst für solche Sachen willst du die Krause haben. Und das salzt du auch noch leicht. So, und jetzt kochst du deine Klöße und anschließend mit so ein bisschen von dem Kloßwasser, also nicht ganz trocken rein, tu mit so ein bisschen von dem Kloßwasser da rein, ein bisschen braten und dabei schwenken. Dann legt sich nämlich um den ganzen Kloß diese Semmelbrösel, Butter, Petersilien, Salzmischung. Das ist total geil.
Erinnert mich ein bisschen an die polnische Butter.
Ja.
Hier, diese Soße.
Wie heißt das eigentlich richtig? Polnisch, Polonaise, polnische Butter?
Ich kenn's auch als polnische Butter. Und zwar war ich mal 2 Wochen in Mecklenburg-Vorpommern Und es gab's, egal zu was, gab's nur diese Soße. Geiles Fleisch gab's zum Beispiel. Und die ziehen daraus gar keine Soße, dann machen die immer die polnische Soße zu allem. Deswegen kann ich das Zeug nicht mehr leiden, aber.
Oh, ich liebe dieses Zeug. Das ist so fies geil. Christian, weißt du, was das ist? Polnische
Butter? Ja, ich kenne das auch schon mal, wenn, so in Restaurants, wenn die keine Zeit haben, dass sie das oben auf den Klos streuen. Dass sie gar nicht dieses Braten damit machen, sondern, diese Semmelbrösel Butter, Petersilien gebe ich oben aufsetzen oder das drüber streuen?
Ja, entschuldige, hast du dieses Braten schon mal irgendwo gesehen?
Das Braten habe ich noch nie gesehen. Nee.
So, wollte ich gerade sagen. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich das erfunden habe und nur ich.
Okay. Ach so, okay. Aber normalerweise wird die drüber gestreut über den Klo.
Ja, normalerweise ist polnische oder Polonaise, so wie ich sie kenne, ist Butter, Paniermehl, also hier Semmelbrösel. Frisches, ne? Nicht dieses Katzenstreukack-Zeugs. Dann frische Petersilie, Salz und gekochtes, gehacktes Ei.
Genau, das ist die richtige Zutat.
Ja. Ne? Und die meisten nehmen halt wirklich nur Butter und Semmelbrösel.
Das Ei ist, das habe ich noch nie gesehen, glaube ich, mit Ei. Aber
das ist der Hammer. Also dieses gekochte, gehackte Ei, die Petersilie, die Semmelbrösel, Butter, Salz. Das auch auf Blumenkohl oder auf Klöß oder das Ganze, das ist so ein. Nun, wichtig ist nur, dass du halt nicht vergisst, es zu salzen. Also da musst du noch ein bisschen Salz ran, ne? Das bringt erst den richtigen Drive. Aber das ist so ein fieses Anti-Diät-Zeugs.
Aber so wie du das machst, Sven, hier die Semmelbrösel so anrösten mit der Butter und ein bisschen Salz. So haben wir das immer gemacht für die ganzen Bankettveranstaltungen, weil die Semmelknödel, die kleben ja sonst, oder die normalen Knödel, die kleben ja einfach irgendwann aneinander und damit kannst du die eigentlich immer gut trennen, ne?
Ja, auch ein guter Punkt. Sehr cool. Ja.
Oder auch wenn du die am Tisch servierst, so irgendwie für die Familie in einer Schüssel, dafür ist es dann auch cool, wenn das schon mit drauf ist.
Ja.
Gibt das nicht.
So, ich wollte gerade was über ein Hörbuch erzählen, was ich gerade höre. Und zwar ist das Herr aller Dinge. Kennt einer von euch das?
Das ist Eschbach?
Ja, ich glaube ja.
Und Herr aller Dinge ist dieses Zukunftsteil? Nee.
Ja, gegen Armut.
Ja, ich hab's gehört. Wenn du was davon erzählst, fällt es mir gleich ein. Ich hab's gehört, auf jeden Fall.
Also da geht's dann im Grunde darum, dass einem jungen Japaner mit 10 Jahren die Idee kommt,
wie genau. Ja.
Wie man alle Menschen reich machen kann. Und das Ding ist einfach so der Hammer, weil die Geschichte einfach geil ist, die Charaktere sind geil. Und es sind halt echt viele coole Gedanken in dem Buch mit drin. Und ein Punkt ist, er hat ein Gerät erfunden, mit dem man ein Foto von einem Raum macht. Und dann kannst du das Ding per USB an den Rechner anschließen und der gibt dir die ganzen Maße dieses Raumes. Mhm. Das ist für Handwerker sehr geil, ein Raum vermessen, dauert halt eine Zeit, ein Foto machen, zack, fertig. Und jetzt wird er von der Firma, die ihm das für ihn vermarktet, wird er beschissen und kriegt immer weniger Geld dafür. Und dabei verkauft sich das Ding halt wie geschnitten Brot. Und dann wird die Firma, die das für ihn verkauft, später übernommen und der neue Inhaber trifft sich dann mit ihm. Und sagt ihm, ja, hier, hast du dich nicht gewundert, warum du nur noch so wenig Geld gekriegt hast, bla und blub. Er so, naja, und ich dachte, das wäre halt normal und so. Und dann kriegt er einen Scheck von ihm mit $3 Millionen drauf. Ne? Und er sagt dann, ja, warum? Sie könnten das Geld doch auch einfach behalten. Und da sagt er dann, ja, aber hier geht's um den Fluss. Wenn Sie was geben und nichts zurückbekommen, dann versiegt Ihr Fluss irgendwann. Ja, genauso, wenn sie nichts geben und immer was von mir kriegen, dann ist der Fluss, dann stimmt da irgendwas nicht mit. Und das muss halt ausgeglichen sein.
Ja.
Und dann kriegt er halt diesen Scheck und einen Tag später hat er halt auch schon wieder voll die geile Idee, weil er halt motiviert ist und jetzt halt mehr Möglichkeiten hat und so. Und was ich eigentlich sagen will, das Gleiche ist es ja mit unseren ganzen Projekten hier und mit Flatter und mit YouTube und was weiß ich nicht alles. Wenn du halt Möglichkeiten bekommst, dann bist du halt motiviert, neue Sachen zu machen. Das heißt, wenn du was kriegst, dann gibst du auch wieder was. Umgekehrt sollte es genauso sein.
Und deshalb möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie toll ich Flatter finde, nicht nur um selber Geld zu bekommen, was ich natürlich sehr, sehr gerne mache, weil man mit Geld halt sich auch mal einfach was leisten kann oder halt auch Geld in neue Sachen stecken kann, um Produktionsbedingungen besser zu machen oder einfach mal neue Möglichkeiten auch zu haben. Bestes Beispiel, ich filme jetzt zum Beispiel alles mit dem iPod. Das geht eigentlich ganz gut und ist auch ganz sexy, aber die Bildqualität ist halt limitiert und du kannst halt, du hast halt kein Klappdisplay, ne? Mhm. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig, Einstellungen hinzukriegen und so. Und wenn da Geld zum Beispiel reinfließt, dass ich eine Kamera habe mit einem Klappdisplay, dann kann ich halt schon wieder ganz andere Sachen machen. Dann kaufe ich mir das ja nicht und stelle mir das irgendwo hin und finde das geil, habe ich gekriegt, sondern dann kommt ja auch immer wieder was zurück. Deshalb flattert eure Podcasts, die ihr hört, flattert auch andere Sachen. Podcasts werden schon ganz gut geflattert. Es gibt noch jede Menge andere Projekte, die das auch gebrauchen können. Darauf wollte ich einmal hinweisen. So.
Ja. Also das Buch hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also es war ziemlich...
Also ich bin noch nicht ganz durch, deshalb Spoiler bitte nicht.
Ja, mache ich nicht. Aber ich finde, es sind echt gute Ansätze auch, was das soziale Zusammenleben angeht und krasse Denkweise, dass er auch mal so...
Aber logisch.
Alles logisch, ja. Das ist halt das Kranke an dem Buch. Das ist wirklich ein schönes Buch. Science Fiction ein bisschen, also unbedingt mal anhören oder lesen. Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich halte das für, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch und weil ich bin ziemlich schnell auf die Idee gekommen, wie er die Armut bekämpfen will und dann kamen mir halt auch immer neue Zweifel und das Coole ist, an der Art, wie er die Armut bekämpfen will, dass diese ganzen Zweifel, die man als Hörer da so hat, nachher auch noch besprochen und eventuell sogar ausgeräumt werden. Und das alles auf eine so logische und nachvollziehbare Art, das war schon sehr, sehr geil. Naja, leider nichts mit Kochen zu tun, aber dieses Geben und Nehmen, den Austausch, das fand ich so schön erklärt da drinne. Hört da mal rein. Ein sehr tolles Buch.
Schön.
Ja. Now for something completely different. Wir haben eben im Vorgespräch, bevor ich dann wieder zwei Zigaretten geraucht habe, was ich mir so aufgeregt bin vor der Sendung, haben wir uns kurz über Evernote unterhalten.
Mhm. Ja?
Ja.
Und benutzt ihr das?
Ich bin noch nicht angekommen. Also ich hab's mal vor Jahren benutzt, da konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Hast du mir wieder davon erzählt? Ich hab's jetzt mal installiert, aber ich bin noch nicht richtig angekommen.
Ja, und ich hab euch ja schon erzählt, die Notiz ganz oben in Evernote bei mir ist, öfter mal Evernote benutzen. Ich nimm's mir immer vor, aber es ist noch nicht ganz so in meinem Workflow irgendwie mit eingeflossen. Aber diese ganzen Funktionen hören sich schon verdammt genial an. Also ich würde es gerne so integrieren, dass ich nicht über 1000 verschiedene Sachen was machen muss und am Ende kaufe ich mir ein neues Apple-Gerät und alles synkt sich kaputt und die Rezepte der letzten 3 Monate sind weg.
Also bei Evernote darf man gar nicht so viel nachdenken. Einfach reinpacken das Zeug und später, wenn du mal ein bisschen Ruhe hast oder Langeweile hast, dann kannst du das auch mal ein bisschen durchsortieren. Das Tolle ist ja einfach, dass du eine schöne Suchfunktion hast. Also das ist, ich habe früher immer versucht, sowas mit einer Blog-Software auf meinem eigenen Rechner zu machen, so eine Datenbank, wo ich solche Sachen raussuchen kann. Ich bin so froh, dass es Evernote gibt, weil jetzt brauche ich das einfach nicht mehr. Ja, irgendwie ein eigenes WordPress auf einem lokalen Rechner installieren und bla und blub. Und dann hast du es halt auch unterwegs nicht dabei. Und bei Evernote, mach einfach Fotos, mach dir kurze Notizen und so musst du anfangen. Nicht überlegen, wie benutze ich das. Einfach erstmal Kram reinpacken. Mhm. Was du gerade sagtest, Martin, Rezepte, ne? Ich habe aus der Lehre kein Rezept mehr. Hätte ich das damals gehabt, dann hätte ich jetzt so viele Rezepte und Speisekarten da drin.
Okay.
Weißt du, du hast ja auch eine ziemlich coole Dokumentenkamera mit dabei. Ja, die ist halt extra dafür gedacht, um Papiernotizen oder Rechnungen oder was weiß ich was abzufotografieren. Macht das Ganze halt sehr, sehr schön leserlich und am Rechner kannst du die dann halt auch schön durchsuchen, diese Texte. Wenn du dann irgendwie mal, ich sag mal, nach einem Jahr so ein paar Karten hast und du musst eine neue Karte schreiben und hast Probleme, so, oh, was mache ich jetzt? dann ist so nichts geiler, als mal einfach alte Karten durchzugucken.
Eine Frage zu den Notizen. Das scannt deine Handschrift quasi, wenn du leserlich geschrieben hast? Oder wie?
Ich frage mich nicht, wie das technisch funktioniert. Er macht auf jeden Fall ein schönes Foto davon. Und auf dem iPod kann ich diese Sachen nicht durchsuchen. Wahrscheinlich, weil er dafür ein bisschen mehr Rechenleistung braucht oder was auch immer. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nur Internet-Connection. Das kann auch sein. Auf dem Rechner kann ich das auf jeden Fall durchsuchen. Da zeigt er mir das dann mit an. Ich kann es gerade nochmal machen.
Also ich glaube nicht, dass es für die Handschrift geht. Aber du hast doch die Möglichkeit, Briefe, Kassenzettel, Restaurantspeisekarten, wenn sie mit Computer geschrieben sind, da kannst du, glaube ich, sehr schnell ein recht gutes Ergebnis mit durchsuchen, weil da kann er einfach die Buchstaben besser erkennen wie die Handschrift. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Vielleicht geht das auch.
Also ich habe jetzt hier zum Beispiel mal einen Lieferschein von Amazon. Ja, dem habe ich keinen Namen gegeben, kein gar nichts, sondern einfach nur fotografiert. Und wenn ich jetzt Amazon in die Suchliste eingebe, ja, dann zeigt er mir genau dieses Bild an. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas Handschriftliches hier schon dran habe. Wahrscheinlich noch nicht. Aber das ist halt, doch, ich habe hier sogar was Handschriftliches. Oh, wenn er die Sauklaue findet, dann ist echt toll. So, jetzt muss ich nur mal gucken, ob er hier irgendwo das Kürbisrezept hat. Nee.
Da hättest du vorher wahrscheinlich...
Aber er hat hier irgendwas anderes gefunden. Ja, bei der Sauklaue. Egal. Auf jeden Fall, gerade bei Rechnung ist das halt cool. Ne? Stell dir mal vor, du hast eine Quittung von irgendwas und willst sie halt alle einfach in einen Ordner packen und willst das halt nicht jedes Mal durchsuchen. Scheiße, das Gerät ist kaputt, habe ich da noch Garantie drauf? Ja, guckst du halt hier mal schnell nach. Ne? Dann kannst du zur Not immer noch dann die Rechnung aussuchen. Mhm. Oder gerade auch, wenn du so Einkäufe machst. Ne? Ich sag mal, du machst eine Party. Zu Hause eine Geburtstagsparty. Und gehst einkaufen und dann machst du halt mal ein Foto von deinem Einkaufszettel. Wenn ich im Großmarkt bin, habe ich ja den Vorteil, dass da auch noch die Mengen hinterstehen. Und dann sehe ich nachher, boah, es ist so viel übrig geblieben oder es war einfach zu wenig. Dann mache ich mir eine kurze Notiz dahinter. Und dann kann ich mir so ja auch eine Wissensdatenbank aufbauen, wie viel Essen ich für wie viele Personen brauche.
Ja.
Oder auch mal so Preise vergleichen, wie ist die Preisentwicklung. Oder auch schon mal so grob einfach zusammenfassen, so, die Party hat halt so und so viel Kohle gekostet. Wenn ich jetzt nächstes Mal feier, dann kann ich nachgucken, ja, was muss ich denn so in etwa rechnen, was das an Geld kostet. Finde ich total spannend.
Ja, und du hast was erzählt, dass das irgendwie kompatibel ist mit so einem Notizbuch. Das wäre auch eine ganz interessante Sache, wenn man immer so Rezepte aufschreibt und dann das kategorisieren will, wäre das ja mal was, oder?
Ja, es gibt von Moleskine oder wie Christian immer gerne sagt, Moleskine, wobei Moleskine die anerkannte einzige richtige Ausspracheweise ist, bei Moleskine-Büchern.
Da gibt es ein YouTube-Video, wo die, glaube ich, 2 Minuten lang von der ganzen Welt Leute haben das einsprechen lassen, da schmeißt du dich weg.
Ja.
Sehr witzig.
Ja, ich find das sehr cool, dass denen echt egal ist, wie du es aussprichst. Da gibt's die Evernote-Edition. Das heißt, du kriegst ein Notizbuch. Das ist auch von außen, glaube ich, mit Prägedruck, so diese Evernote-Symbole. Cool. Und du hast da halt Sticker mit bei. So, und jetzt ist das Buch dafür gedacht, dass du Notizen drauf machst und dir Sticker damit draufpacken kannst. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie viel verschiedene das sind. Das sind auch ziemlich einfache Symbole. Der Vorteil ist, wenn du jetzt so einen Sticker draufpackst, dann schiebt er diese Notiz, ich glaube, in vorsortierte Kategorien wie wichtig oder erledigt oder keine Ahnung was. Das ist ziemlich geil. Und du kannst es, glaube ich, auch frei bestimmen, wofür du welchen Sticker benutzt. Und was halt cool ist, du kriegst mit jedem Moleskine Evernote Book, kriegst du, ich glaube, 3 Monate den Pro-Account von Evernote mit. Ich halte das für sehr realistisch, wenn man halt viele Notizen macht, dass du in 3 Monaten fertig bist mit so einem Buch, dass du halt ein neues brauchst. Und ich habe vorhin mal geguckt, die liegen in etwa so bei 20 Euro, Was jetzt nicht so sonderlich viel ist. Zumal diese Moleskine-Bücher extrem geil sind. Also ich habe diese ganz dünnen Hefte, gibt es irgendwie 3 Stück für unter 7 €. Die sind so ein bisschen wie Vokabelhefte und die packst du halt einfach in eine Gesäßtasche und kannst damit einen Monat rumlaufen und das Teil ist immer noch heile und nicht irgendwie total zerschrammt, durchgefeicht oder was weiß ich was, ne? Setz dich mal auf so ein Billo-Notizbuch. Ist halt scheiße.
Ich glaube, ich hole mir sowas für mein nächstes Meetup und organisiere das mal darüber. Das wäre ja mal was.
Ja, das macht echt Spaß. Ich habe zum Beispiel auch hier das Hörertreffen in Berlin. Habe ich dann angefangen mit Evernote mir alles aufzuschreiben. Und wir sind ja auch mit dem Fernbus gefahren, was sehr cool war. Da gab es dann ein Online-Ticket. Das heißt, du hast ein PDF gekriegt mit einem QR-Code und das konnte der Busfahrer dann einscannen. Wobei er das nicht gebraucht hat. Die hatten irgendwie eine extra App, wo du halt den Namen dann gesagt hast, hast Perso vorgezeigt und dann haben sie dich da schon gleich gefunden. Aber du hast halt alle wichtigen Dokumente dann für sowas auch mit dabei. Und ich habe dann das Menü da drinne geschrieben mit der Adresse zum Piratenpad. Dann habe ich eine Teilnehmerliste mit drinne, habe vor allen Dingen dann auch noch eine Nachbesprechung, wo ich mir dann aufgeschrieben habe, was ich nächstes Mal anders machen würde, was gut war und auch nochmal so Links zu Fotos und Videos mit drinne. Das ist ziemlich geil, weil wenn du jetzt in einem Jahr wieder so ein Event machen willst, dann guckst du einfach nochmal in die Nachbesprechung und weißt, ah, okay, das wollte ich anders machen, alles klar.
Wie sieht's da aus irgendwie mit, kannst du die Sachen sharen mit anderen Leuten oder können die das auch mit dir zusammen bearbeiten oder?
Du kannst beides machen. Du kannst einen öffentlich zugänglichen Link erzeugen. Ich glaube, dann kann man das nur lesen. Und du kannst auch auf jeden Fall mit anderen bearbeiten. Da habe ich mich jetzt aber noch nicht so mit befasst. Was auf jeden Fall auch geht, ist, dass du dein Evernote-Konto mit einer E-Mail befeuerst. Ja, das heißt, du kriegst von Evernote eine E-Mail-Adresse und wenn du an die E-Mail-Adresse was schreibst, dann trägt er das automatisch in dein Evernote mit ein als Notiz. Und du kannst im Betreff dann zum Beispiel auch eintragen, in welches Buch das soll. Du kannst verschiedene Notizbücher stellen und wie der Eintrag heißen soll. Was ziemlich cool ist, wenn du irgendwie, ja, ich sag mal, so Hörerkommentare, mach doch mal dies, mach doch mal das, redet doch mal darüber. Könnte man theoretisch mit Evernote halt ein Notizbuch machen, wo die Leute uns halt was eintragen können. Ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn die dann daran rumfuschen, hast du irgendwie das ganze Notizbuch voll mit Schrott, den du nicht haben willst. Ne? Aber für eine kleine geschlossene Gruppe ist das, glaube ich, auch sehr geil.
Mhm. So wie uns.
Ja, zum Beispiel, genau.
Ich habe jetzt von Moleskine auch ein sehr schönes Büchlein für Rezepte zu erfassen. So ein kleines Foodbuch. Wo einfach schon mal ein vorgegebenes Raster drin ist, wo ein paar Steps drin stehen, wo du nachher so dein kleines eigenes Handkochbuch auch schreiben kannst. Was ich mir jetzt sehr gut vorstellen kann, wenn du nicht die Möglichkeit hast, in der Küche am Rechner irgendwas zu erfassen, wenn es nicht, dass du das Buch halt sehr schön daneben legen kannst und auf die Weise halt alles händisch erfasst. Ich weiß jetzt nicht.
Also ich finde ja so Technikkrams eigentlich immer ziemlich geil, ja. Zumal so technische Geräte echt viele Funktionen in einem zusammenfassen. Aber was du halt bei so einem Moleskine oder überhaupt bei so einem Notizbuch hast, ist, das darf halt auch mal dreckig werden, ja. Da darf auch mal eine Seite verknicken. Du kannst auch einfach mal drin rumkritzeln oder sonst irgendwas machen. Wenn du das ein Jahr oder 10 Jahre später rausholst und dir mal durchguckst, das ist halt was anderes als deine rein informativen Evernote-Notizen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe ja jetzt hier diese ganzen kurzen Zeichnungen da angefangen über Lebensmittel und Geräte und was weiß ich nicht alles, weil ich halt diese geilen Moleskine-Bücher rumfliegen hatte und ich wusste nie, was ich eintragen sollte. Ich wollte aber, das kam mir jetzt so die Tage die Idee, wenn ich dieses Ding aufmache in 10 Jahren, will ich mich freuen. Ich will mich einfach freuen. Das muss gar nicht, wer weiß, wie geil da drin aussehen. Ich will mich freuen, dass ich ein schönes Buch habe, wo es einfach Spaß macht, diese Seiten aufzumachen.
Verfolgen deine Skizzen denn einen bestimmten Faden oder ist es einfach je nachdem gerade, was du gemacht hast, feuerst du das da rein?
Nee, ich feuer da einfach alles rein und später... ich habe auch erst überlegt, so, oder was heißt überlegt? Ich habe das ja erst gemacht. Ich habe mir ein Buch, ich habe mir ganz viele Bücher von Moleskine gekauft. Ich bin übrigens ein Notizbuch-Fetischist, falls das noch keinem aufgefallen sein sollte.
Nein.
Auch verschiedene Formate und so. Und am geilsten finde ich eigentlich echt immer noch diese ganz kleinen Heftchen, weil die hast du immer dabei und die stören dich und du kannst dich draufsetzen. Wenn du diese etwas dickeren Notizbücher dabei hast, da brauchst du schon wieder eine Tasche, wo du es reinstecken kannst. Mhm. Wobei, ich finde die halt auch sexy. Ich hätte gern so ganz viele von diesen Notizbüchern einfach in schick und selbstgemacht da jetzt im Regal stehen und würde mir die mal angucken. Jedenfalls habe ich dann angefangen, das war so selten dämlich, die Dinger nach Themen irgendwie zu bestücken. Ja, aber wenn du unterwegs bist und hast gerade das falsche Notizbuch bei und schreibst dir deshalb eine Notiz nicht auf, das ist halt einfach bekloppt.
Ja.
Notizbücher sind halt genau das, was der Name sagt, mach dir eine Notiz. Ja, und versuch nicht in einem Notizbuch ein Buch zu schreiben, das ergibt keinen Sinn.
Ja.
Vor allen Dingen, dann hast du auch immer diese Hemmschwelle, oh, was trage ich jetzt ein? Ich will es nicht versand. Doch, Hauptsache ist, du trägst viel ein. Scheißegal, wie es nachher aussieht. Mach einfach und probier und leb dich aus. Kennt ihr dieses bitte zerstör mich Buch?
Mhm. Ja.
Nee.
Das ist ein Buch, du hast auf jeder Seite irgendwie unterschiedliche Anweisungen. Eine ist zum Beispiel, nimm mich mit unter die Dusche. Ja, eine andere ist, reiß diese Seite raus, zerknüllst, tragst den ganzen Tag in der Hose und klebst wieder ein.
Ja,
das sind Sachen, die würdest du normalerweise nie mit einem Buch machen.
Die sind ja? Nicht geil.
Aber entschuldige mal, es sind halt auch nur bedruckte Seiten mit Papier und ich finde, man bringt Büchern teilweise zu viel Respekt gegenüber. Bücher, das ist Bildung, das ist Geld und das ist sowas. Ja, ey, Bücher. Ich habe hier so viel Bücher rumstehen, wenn ich auf alle gut aufpasse, werde ich sie nie benutzen. Ja, also auch mal disrespektierlich mit einem Buch umgehen. Einfach mal trauen, ein Buch kaputt zu machen. Und genauso sollte man mit seinen Notizbüchern umgehen. Du, entschuldige, Martin, du hast gerade gefragt, ob ich irgendwas damit vorhabe, ne? Oder wie ich das eintrage.
Ja, genau.
Immer so, wie mir das gerade so einfällt. Und dann, also ich habe jetzt zum Beispiel hier mal so ein Bild, da habe ich versucht, die Eisenpfanne, die ich unten habe, zu skizzieren. Und habe mir dann so überlegt, ja, zeichnen, malen und so, das macht mir Spaß. Und irgendwie kamen die Bilder wohl auch ganz gut an. Es sind jetzt keine Kunstwerke, aber es macht halt Spaß. Es ist halt was Schönes, was man sich mal angucken kann. Gerade wo man sowieso schon so viel digital fotografiert, dass jeder Idiot eine Kamera hat. Und dann habe ich überlegt, so was kannst du jetzt daraus machen, dass du Mehrwert hast? Ja, und habe ich angefangen, so in kurzen Stichpunkten Sachen dazu zu schreiben. Zum Beispiel, die Eisenpfanne muss eingebrannt werden mit Öl, Salz, Kartoffelschalen, circa 15 Minuten. Kann rosten und dann halt auch mal die einzelnen Bauteile beschriftet. Mal gucken, vielleicht findet es irgendwann irgendwer interessant oder ich habe jetzt ein bisschen Grafik für mein Kochbuch. Das Projekt ist ja immer noch nicht gestorben. Ich habe jetzt auch, nachdem ich diese Delikatessen weltweit gelesen habe, auch die Idee, was mir passen würde, wie ich ein Buch schreiben möchte. Und da kann man solche Sachen immer mal gebrauchen. Und wenn man nur mal kurz nachgucken will oder eine neue Idee hat und die eintragen kann. Stell dir mal vor, ich mache eine Sendung im Kulinarikast über, sagen wir mal, ja, Pfannen hatten wir jetzt gerade, über Fisch. Und ich habe mir vorher ganz viele Notizen gemacht. Dann weiß ich auf jeden Fall, die Sachen will ich erwähnen und vergesse sie nicht.
Hm.
Ja, das ist ganz cool.
Und es macht einfach Spaß.
Ja, ich kann meine Handschrift nicht leiden. Natürlich.
Die wird ja besser dadurch.
Ja, vielleicht. Ja, ich habe die aber die ganze Schulzeit geschrieben und die wurde nicht besser. Irgendwie habe ich das Vertrauen darin verloren, dass es dann schöner wird. Aber ich schreibe mir halt viel auf dem iPhone auf. In Notizen von Apple und kloppt da halt alles wirklich rein. Schick mir selber E-Mails. Da habe ich einen ganz guten Workflow mittlerweile. Ich kann es lesen, ich kann es durchsuchen. Aber es sieht halt nicht so sexy aus wie ein Notizbuch. Ich finde, ich weiß genau, was du meinst, dass du da einen Fetisch entwickelt hast, weil es ist einfach geil. Nur irgendwie funktioniert das optisch nicht für mich, dass ich damit zufrieden bin.
Ja, muss man üben oder man muss sich vielleicht auch an seinen eigenen Stil gewöhnen. Weißt du, wenn du dir ewig so geile Sachen anguckst, ne, dann denkst du, boah, ich will das auch können. Und ja, aber im Endeffekt, wenn du genau das Gleiche kannst, dann bist du ja auch nur eine Kopie.
Ja, ich meine, ich habe ja auch gesagt, deine Handschrift gefällt mir total gut.
Die ist jetzt ja, da habe ich dich auch für ausgelacht.
Eben, sie ist einfach eingängig. Weißt du, das ist ja nicht schön oder hässlich, ist noch was anderes. Aber bei der Nummer ist es halt einfach, sie ist so gleichförmig. Du weißt, das fehlt mir bei mir total, weil dann, das sieht jedes E anders aus. Und solange das nicht rund ist, es kriegt einfach einen schönen Rhythmus, wenn du alles von den Schriftformen her schon gleich hast. Und das sieht einfach dann schon wieder ganz anders aus.
Mhm.
Aber naja. Ich muss ja keine Speisekarten schreiben.
Nee, aber ich auch so einfach mal skizzieren. So, was habe ich, irgendwas habe ich heute erlebt, einfach mal eine kleine Skizze oder so anlegen. Oder wenn dir irgendwo langweilig ist, einfach mal irgendwie ein bisschen kritzeln. Wer nicht weiß, was er mit seinem Moleskin oder seinem sonstigen Billo-Nachbauprodukt Notizbuch machen soll, der kann ja auch mal auf YouTube gucken. Es gibt so viele Videos, was Leute mit ihren supergeilen Moleskin-Büchern gemacht haben. Ich finde das sogar, weil da kommst du nicht drauf, wenn du das erste Mal so ein Notizbuch in die Hand nimmst. Eben weil du diesen scheiß fucking Respekt vor Büchern und Papier hast.
Ich weiß nicht, ich würde es vielleicht auch ein bisschen trennen, was mit Büchern und also Notizbücher, also was du selber reinfüllen sollst an fertige gedruckte Werke.
Ich hab beiden den gleichen Respekt gebracht. Okay. Jetzt habe ich den Respekt vor meinen Büchern verloren und endlich leben sie.
Ja, okay, das ist ein wichtiger Aspekt für Bücher. Wenn die tot im Regal liegen, dann hat keiner was davon, ne?
Ja, ganz genau.
Das finde ich auch halt so bei Kochbüchern mit in die Küche nehmen und wenn da die Tomatensauce reingeschmiert ist, dann ja, so ein Buch hat dann aber keiner. Ne? Solange du die Seiten mal auseinanderkriegst.
Bis auf das gute Deutsche von Teubner, das schickt er dann bitte hier, bevor es mit in die Küche nehmen.
Ich glaube, das mache ich jetzt nächste Mal. Nehme ich einfach mal mit und schmier da irgendwas rein. um dich zu ärgern. Die Bücher müssen leben.
Ja, aber das ist mir dann ehrlich gesagt doch zu teuer.
Ja, gut. Aber wie gesagt, ich finde es halt wichtig, dass du es in die Hand nimmst. Und da müssen, egal wie alt es ist und wie teuer, das war einfach, wenn du es nicht benutzt und einfach nur mit weißen Handschuhen durchblätterst, dann ist schwierig. Da gebe ich dir schon recht, da hast du wirklich was Weises gesagt.
Und vor allen Dingen möchte ich mal anmerken, dass ich fordere, liebe Verlage, druck doch bitte einfach mal mehr kleine Bücher so in Vokabelheftformat. Das kann man sich schön in die Hosentasche stecken. Das kann man schön überall lesen, auch da, wo man vielleicht nicht unbedingt lesen erlaubt ist, weil man irgendwie am Arbeiten ist und so. Kann man halt mal, ne? Ich meine, nimm mal ein dickes Kochbuch mit auf Toilette auf der Arbeit. Sieht ein bisschen komisch aus, vor allem wenn du es dann zurück in die Küche bringst.
Wie lange bist du denn auf Toilette, meine Güte, auf Arbeit?
Deshalb sage ich ja, ich hätte gern so ein kleines Heftchen.
Die weißt fragen du? Dich vor allen Dingen aber, warum liest du Kochbücher auf dem Klo?
Also das war jetzt einfach das beste Beispiel, wie es halt maximal anstößig ist.
Ja. Aber meinst du nicht, da bist du so eine Randgruppe mit? Ich glaube nicht, dass es so viele Leute sind, die da so ein ganz kleines Heftchen brauchen. Taschenbuchformat reicht doch meistens.
Nee, ich möchte gerne ein Heftchen haben, was ich immer in der Hosentasche stecken habe und was mich einfach nie stört. Also auch wenn ich mich draufsetze und so, weil dann habe ich es immer dabei und quasi wie so eine kleine Bibel, aber in Unterhaltungsform, vielleicht eine Kurzgeschichte oder ein paar Witze oder was weiß ich. Ich würde sowas kaufen, auch wenn es 5 € kostet.
Oder für 25 Euro ein Kindle.
Den kann ich mir nicht in eine Hosentasche stecken und dann draufsetzen. Weißt du, das meine ich halt.
Ah, okay, hast du recht.
Ich muss mein iPod, muss ich ja auch schon immer aus der Hosentasche nehmen, wenn ich ins Auto einsteige, weil den habe ich immer in der Gesäßtasche.
Ja, das könnte schief gehen.
Ich will den halt nicht mit meinem Portemonnaie und nicht mit meinem Schlüsselbund zusammenpacken. Ja?
Weise.
Ja, und ich habe leider nur eine Fronttasche, weil die andere ist kaputt in der Hose. Ja? Und ich möchte halt was haben, was ich einfach nur dabei habe und was mich nicht stört. Und wenn ich mal gerade Bock habe, irgendwie was Kleines zu lesen, zack, hol ich's raus.
Ja, da habe ich auf dem iPhone halt mit den iBooks jetzt die Erfahrung gemacht vom Tim Raue, dass die Biografie lese ich da gerade drauf. Und das ist schön. Also du hast es halt immer dabei, es ist leicht und du hast halt den Riesenwälzer so dabei. Natürlich hast du nicht das Erlebnis, es in die Hand zu nehmen, die Seiten umzublättern, aber du hast halt schnell Informationen immer dabei und kannst halt so mal was lesen, auch wenn du nur 3 Seiten lesen kannst, weil du jetzt gerade wieder woanders hin musst.
Was aber auch noch so ein Punkt ist, ich will mein iDevice halt nicht mit an den Strand nehmen.
Das ist wieder was anderes, ja.
So, und genau für diesen Anwendungsfall hätte ich gerne echt einfach so ein kleines Hosentaschenbüchlein. Aber echt so ein schmales. Ich finde das total sexy.
Ja, aber ganz ehrlich, wirft es man denn am Strand?
Nee, so. es ist diese Kombination aus diesen ganzen Sachen. Ich muss mir nie Gedanken haben, kann ich es dahin mitnehmen? Ja, ich muss mir nie Gedanken machen, brauche ich die Tasche für irgendwas, weil es nimmt halt keinen Platz in der Tasche weg. Und ich muss mir auch nie Gedanken machen, hey, was ist, wenn ich es verliere? Ja Gott, ist halt ein Fünfer im Arsch. Und
ja, ich denke auch, das Strand war jetzt ein Beispiel. Einfach, das ist dreckig oder kaputt. Beim iPhone musst du halt auf oder beim iPod, dass du schon die richtige Hosentasche steckst, damit es nicht kaputt geht. Das hast du natürlich bei der Sache einfach überhaupt nicht.
Genau.
Ja, das ist klar, ja.
Und
Und was das ja, ich mag sowas halt. Früher gab's halt diese scheiß kleinen Bibeln, die man überall mit hingenommen hat. Okay, Kirche ist jetzt langsam tot, das wissen wir alle. Jetzt wird es Zeit für neue Hosentaschenlektüre. Bitte liefert nach.
Shades of Grey.
Ja, danke, nee. Echt nicht.
Keine Ahnung, die Verkaufszahlen waren ja heftig.
Ja, aber ist das nicht sogar ein Druckfehler? Shades of Grey?
Wieso? Heißt,
müsste das nicht eigentlich Shades of Gay heißen? Ist dann nicht auch so viel...
Nee, ist SM. SM, glaube ich. Ach, aber SM, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Das wäre
also, nur, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ne? Es ist mir vollkommen egal, mit welchem Geschlecht ihr ins Bett geht. Es ist mir ehrlich egal. Nein, es ist mir wirklich egal. Nicht, dass jetzt, er hat gay und abwertig und so. Nein, es ist mir vollkommen egal. Habe ich in dieser Sendung schon von dem YouTube-Kommentar erzählt, den ich heute gelöscht habe?
Nee, hast du vorher erzählt, glaube ich.
Okay. Voll der Homoporn-Geräusch. Ja, danke. So, weißt du...
Brauchst du nicht.
Nee, erstmal Homo, weißt du, da weißt du schon, Pubertät. Ja, das sagt eigentlich schon alles aus über den Intellektualitätsgrad des Schreibers. Ich habe ja nichts gegen Kritik an mir und meinem Kram oder auch mal, wenn einer sagt, ey, ich finde dein Zeug scheiße. Ja, aber das ist so dumm, so blöde, das ist kein Mehrwert.
Ja.
Okay, zu schreiben, dein Zeug ist scheiße oder dein Zeug ist geil, ist auch kein Mehrwert. Aber damit kann ich leben. Aber bitte hier nicht so eine Kacke da reinschreiben. Ja. Das ist so...
Ja, aber du musst dir mal bei YouTube die Zielgruppe halt anschauen. Das ist
Entschuldige, es gibt bei YouTube auch vernünftige Nutzer.
Ja, klar, sowas gibt's auch, aber die neue Generation, die gerade so mit YouTube groß wird, so du musst da gucken, die meisten großen YouTuber, die zielen so auf die richten sich auf so eine Zielgruppe von 12 bis 16 Jahren aus, so wie ich das mitbekomme.
Naja, da hast du auch recht.
Ja. Aber,
nein, ich will das einfach nicht.
Habt ihr denn noch geile Lebensmittel, irgendwas Neues ausprobiert? Irgendwas Neues über den Weg gelaufen? Was Neues gejagt?
Ich habe heute was Geiles auf Facebook gesehen. Aber lassen wir den Martin erstmal machen.
Ich bin gerade am Überlegen.
Okay, kannst du erzählen. Chance vertan.
Nein!
Verdammt! Ich dachte eigentlich, der Christian fragt einfach nach, weil er was erzählen wollte. Ja! Was gefunden hat.
Erst erzähle ich was und danach.
Oh, ich hab ja Christian. Gefragt. Und in der Zeit überlege ich dann mal.
Genau. Ich war heute auf Facebook und habe da meinen Namen irgendwie erwähnt gefunden in einem Kommentar, Foto, Dingsi. Und nachdem wir letztens schon die Burger-Pizza hatten. Ja, it's easy to eat. Gab es heute Tortellini gefüllt mit Currywurst.
Tortellini gefüllt mit Currywurst.
Als Farce oder als Stück? Also so als Scheibe mit Soße da drin.
Das ist ja jetzt wohl, also ich glaube nicht, dass sie da wirklich Bratwürstchen braten und die in Scheiben schneiden und dann als Stück da reintun. Aber Christian kann ja jetzt mal kurz erzählen und in der Zeit schalte ich mich auf stumm und gucke mal gerade nach, dann merkt man nicht, dass ich das Internet benutze.
Genau. Christian, was hast du Tolles entdeckt?
Ich war ja letztes Wochenende nochmal auf Kurztrip in Frankreich. Von Freitag bis Sonntagmorgen, weil ich habe mit meiner Mutter das Auto zurückgefahren. Und
wir sind Frankreich, Schottland.
Bitte? Nee, war also Südfrankreich und ich hatte eigentlich schon den Samstag da, wo wir ein bisschen kurze Ruhe hatten, weil ich bin Freitagabend erst da runter und bin ich ein bisschen Wein kaufen gewesen und danach sind wir noch auf den Markt gegangen. Soll wohl auch der bekannt, mit einer der bekanntesten Märkte auch in Frankreich sein, keine Ahnung, haben die mir da erzählt. Das war ein Abt und da war die ganze Stadt voll mit Marktständen. Also ich habe sowas in der Größe, glaube ich, noch nie gesehen. Also die ganzen kleinen Plätze in der ganzen Stadt waren voll, die ganzen Straßen zu den Plätzen außenrum noch und sehr schöne Auswahl von Käse und Fisch und Fleisch und weiß der Geier was, Gemüse noch sogar, auch noch zu der Jahreszeit. Und da habe ich einen Stand gefunden, da hatten die Schweinefilet.
Okay.
Das war nicht geräuchert, das war wie ein Schinken, also so ein Coppa di Parma, glaube ich, ist ja so ein ganz mageres Stück Schinken, quasi vom Schweinefilet. Und das Schweinefilet war mit Kräutern und Rotwein mariniert und dann halt, ich weiß nicht, wie man das genau mal gemacht, ob das jetzt getrocknet war oder auch leicht geräuchert. Und davon schneidest du dann ganz dünne Scheiben runter. Und ich sag dir, das hat geschmeckt. Das war unglaublich. Das kostete, glaube ich, 69 Euro Kilo.
Okay.
Also richtig teuer. Ich habe mir davon schon so 150 Gramm mitgenommen. Da habe ich schon fast 10 Euro für bezahlt. Aber geil. Also das war geschmacklich so geil und es war kein Fett drin. Das hat mich halt so überrascht an der ganzen Nummer. Du hattest keine weiße Stelle. Das war tiefes Dunkelrot, wie ganz, ganz lange gereiftes Rindfleisch.
Wie dieses Bündnerfleisch.
Ja, so es geht in die Richtung Bündnerfleisch.
Ja.
Aber ohne Fett und halt vom Filet. Und das war Knall. Es hat mich weggebombt.
Ich frage mich jetzt echt, woher so die Geschmacksexplosion da so richtig kommen soll. Ohne Fett, ja, nicht schlecht.
Das habe ich halt auch gedacht. Also es war die Kräuter und ich glaube auch der Rotwein. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob es geräuchert war. Also die Verständigung in Südfrankreich abseits von Französisch ist ein bisschen schwierig. Er konnte es mir nicht genau sagen. Ich habe nur was von Rotwein und Kräutern verstanden und marinieren. Und aber geil, richtig geiles Zeug.
Cool, ja. War es das einfach pur gegessen, wie so ein Schinken quasi? Dann
genau.
Einfach,
oder gab's der hatte da auch was. Nee, das kannst du so pur essen. Ich denke mal, ich weiß, ich würde es ja nicht mal auf dem Brot legen. Dafür wäre es mir, glaube ich, echt zu schade. Einfach aufschneiden und dann vernaschen. So, ja.
Ich habe jetzt auch was Cooles gesehen, wo wir gerade bei so geilen Schweinen sind. Und zwar gibt es jetzt einen Metzger in Deutschland, der erste, der Dry-Aged Schwein macht.
Ja, fast. Das hast du gesehen bei Arthurs Tochter.
Nee, ja. Ich folge den schon bei YouTube ganz lange, Unheim Barbecue. Ne? Und Arthurs Tochter war jetzt am Wochenende da.
Genau.
Ja, das habe ich auch mitverfolgt. Die war ja sehr geflecht von den Jungs, ne?
Die waren auch geil drauf. Ich habe nur bei ihr.
Super geil und okay. Ich hab's nämlich nur bei den Jungs gesehen.
Ich hab's bei ihr im Stream gesehen, da hat sie immer wieder Fotos geschickt und das sah schon echt geil aus.
Ja, die Jungs, die packen gerne mal ein T-Bone Steak aus, so immer so ab ein Kilo aufwärts, ne? Also noch ein bisschen größer wie bei unserem Angrill. Und die haben jetzt auch einen richtig geilen Grill. Die haben sich einen Brennwagen gekauft, falls ihr da was sagt.
Nee,
das ist eine Kölner Firma, die haben das eigentlich nur für sich so einen Teil gebaut. Das kam so cool an, dass die das jetzt sich damit selbstständig gemacht haben und der Grill, also das ist, glaube ich, Der Gründer von dem von der Firma, der war in irgendwie so ein Autorennteam, irgendwie sowas, ein Mechaniker oder sowas in der Richtung, und der baut jetzt so mobile Grillstationen, ne, so Gasgrills, und die haben dann auch so richtig so kleine Reifen, du kannst ja auch tunen, andere Reifen dran machen und so, und alles sehr, sehr massiv gebaut, mit viel dickeren Stahl, das als du eigentlich benötigst, ne, aber das ist halt ein massives Teil, passt auch noch an der Seite einen Bierkasten rein, ne, ja.
Was ist denn das jetzt so? Was ist denn das jetzt so? Ist das ein, wie man von so ein rollbarer Grill, oder ist das ja, ein Auto, genau, oder ist das ein?
Nee, ein rollbarer Grill, aber in, sieht ziemlich geil aus, ne? So ein Männerspielzeug halt, ne? Ein Männertraum eigentlich. Weil der Preis, ne, so für den großen, also bist du mal eben bei 5 Mille, ne?
Und du hast halt viele Staumöglichkeiten drin, oder?
Ja, genau. Sehr, sehr, sehr durchdacht, komplett eckig das Teil, ne? Nicht Schnörkel oder so, ne? Aber auch eben halt massiv, ne? Also so, wie heißt der Tom Taylor, würde da seine wahre Freude haben, als Heimwerker King an so einem Grill zu arbeiten. Ja, und die haben sich halt gerade einen da abgeholt, in der Woche, bevor Arthurs Tochter zu Besuch war. Sehr, sehr schönes Gerät. Ja. Sollte man sich mal angucken.
Bei ihr habe ich auf jeden Fall auch das Foto gesehen von dem Dry-Aged Schweinekotelett. Und das sieht schon echt geil aus. Ich bin, das würde ich echt mal gerne probieren. Irgendwo in der Pfalz sind die, oder?
Ja, unheimlich, glaube ich, und in der Pfalz. Genau, also wo ihr Metzger herkommt, weiß ich auch nicht, aber das kann man bei den Jungs auch notfalls nachlesen. Ja, das muss man auf jeden Fall mal organisieren zum Probieren. Ne? Jetzt hier Tri-Age ist ja jetzt komplett in Deutschland, glaube ich, gut angekommen. Wagyu Beef ja auch. Ne? Du hast ja jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, Dutzende Rinderfarmen, die das hier so züchten, ne? Aber es sind schon einige, ne? Aber Tri-Aged Schwein wäre auch mal vielleicht eine nette Spielerei.
Also Udenheim ist in Rheinhessen, so wie ich das jetzt gerade gefunden habe. Die Arthurs Tochter kommt ja auch daher. War das natürlich ein Heimspiel. Ja. Und ich meine irgendwo, also es ist glaube ich wirklich der Einzige, der das Schweinekotelett macht da. Ich meine auch in der Ecke. Aber geile Idee.
Die Jungs werden wir sowieso mal irgendwie festnageln für einen Grill-Podcast. Ne, da gehen ja auch nie die Themen aus bei der Sache.
Ja. Ich habe hier eben nochmal gerade nachgeguckt. Also das sieht so aus wie eine Masse, weil du halt auch nicht so eine Scheibenform hast. Du hast ja wirklich so, ich weiß gar nicht mal, wie man die Form nennt, das steht ja auch nicht mit bei. Ist halt eine typische Teig-Nudeltasche, so rund und dann gefüllt und dann halt umgeklappt und zugedrückt. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Das stimmt auch geil, wenn du dann Pommes-Masse machst außenrum und dann die Currywurst-Masse rein und das Ganze dann ausfrittieren.
Ja. Dann hast neu und einfach nur lecker. Die erste Pasta mit Currywurst-Style-Füllung, die man braten kann. Man kann jede Pasta braten.
Ist das jetzt ernst oder ist das einfach ein Fake auf der ganzen Scheiße mit der Pizza?
Nee, die Pizza ist definitiv kein Fake, weil das ist im Laden fotografiert.
Ja, ne? Ja, das weiß ich.
Und
aber
das hier sieht auch nicht wie ein Fake aus. Das hat eine Hörerin von mir das bei Facebook hochgeladen.
Okay.
Also es ist halt ein Foto aus dem Einkaufsladen.
Krass. Mit der Stadionpizza kennt ihr auch, ne? Wo auch eine Currywurst drauf ist, ne?
Nee.
Echt? Nee, das gab's auch mal vom Jahr oder so.
Stadionpizza?
Ja, eine Currywurst auf einer Pizza.
Oh mein Gott, ich habe jetzt da vor Augen diese Rittersport mit Matt. So, das war ja eine Vollverarsche, weißt du, so richtig so eine wie? Linie gerade.
Ja, bei uns gab's das.
Boah.
Hast du die Rittersport nicht in Kyrie bei euch?
Nee.
Ja, die Schwaben kennen sowas nicht. Was der Schwaben kennt, das frette nicht.
Ach, hallo.
Aber ich habe ja noch was anderes Schönes gefunden, da habe ich mich dann als das rauskam, noch nicht so gleich ganz zu geäußert, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob es vielleicht doch ein bisschen Sinn macht. Ihr dürft alle mit dem Finger auf mich zeigen und lachen. Und zwar Dry and Wet Aged von Netto.
Ja, oh Gott, ja, das hatte ich auch in der Hand. Oh mein Gott.
Das hatte ich gelesen, den Beitrag. Das ist ein Test, oder?
Der Beitrag, den ich dir gerade geschickt habe, ja, hast du das mal getestet.
Genau.
Ey, allein, weißt du, wir schreiben erstmal irgendwas mit Dry, dann verkauft sich's gleich schon besser. Ja, und dann, dass sie das and wet nicht noch in Klammern gesetzt haben, ist auch echt alles.
Ah, das ist ein Steak. Dry, ach so, okay, ich habe jetzt, sie hat verglichen dry gegen wet.
Wet. Nein.
Ach du Scheiße.
Ich hatte das auch netto in der Hand und dachte mir, hab's mir dann genauer angeguckt, weil ich dachte, krass, dry aged beef ist jetzt auch so im Supermarkt angekommen. Und, dann hat sich das ja ziemlich schnell als Fake rausgestellt. Und eine Woche später direkt im Internet so hat es dann nochmal eine kleine Welle geschlagen, ne?
Ja, zu Recht. Also das ist echt.
Ja, ich verstehe vor allen Dingen das Konzept da nicht so ganz. Also das habe ich auch schon bei anderen Sachen, selbst bei hochpreisigen Produkten, wo die dann Dry Aged, das war ein Dry Aged Tomahawk Steak. Also es ist ein, ich glaube, ein Ribeye, was noch an der Rippe hängt. Kann das sein, Martin? Ein Tomahawk Steak?
Ist das nicht eigentlich, warte mal, ein Tomahawk ist doch eigentlich ein T-Bone mit längerem Knochen, oder?
Oh Gott. Bei welchem Knochen? Keine Ahnung, auf jeden Fall, das war dry-aged und danach vakuumiert und da war so viel Flüssigkeit drin. Also ich finde, dieses Dry-Aged kommt ja nicht von ungefähr.
Ja.
Das ist einfach, wenn es trocken ist, hat das eine ganz, es ist so schön mürbe. Es verliert keinen Saft beim Braten, egal was du damit machst. Du kannst da eigentlich nichts falsch machen. Und sobald du halt an dem Fleisch wieder den Fleischsaft irgendwo hast, frage ich mich halt, wo ist das bitte dry-aged?
Ja, das finde ich hier halt auch in dem Artikel, den ich dir gerade eben geschickt habe, den du bitte mit in die Shownotes packst, fand ich das auch so klasse. In der Pfanne zunächst einmal auffällig, wie sehr es spritzt. Ja, weiß halt schon Bescheid, ist halt Scheißzeugs. Ja, dry-aged spritzt halt nicht. Und erst trocken reifen lassen und dann nass reifen lassen. Wo ist der Sinn? Wo?
Ja.
Ja, aber vielleicht diese nass reifen lassen, damit beschreiben die halt, dass es dann vakuumiert wird, damit es überhaupt in den Handel gehen kann. Ne? Und das ist ja nicht die Zeit, glaube ich, trocken gereift wie ein Dry-Aged Beef jetzt trocken.
Nee, normal, ist, ne? Glaube ich, 10 Tage irgendwie Dry-Aged.
Ja.
Warte mal, ich muss das mal ganz kurz gucken, ob das hier vielleicht auch noch mit drin steht. Also es war echt nicht. Ach, hier ist, vielleicht kann ich das Foto vergrößern, ja. Nach der Schlachtung reift das Fleisch zuerst mindestens 10 Tage am Knochen in dunklen und optimal durchlüfteten Spezialkühlräumen. Danach wird das Fleisch mit besonderer Sorgfalt zerlegt, Vakuum verpackt und ruht bei idealer Temperaturführung 12 Tage lang in speziellen Reifekühlräumen seinem optimalen Ausreifegrad entgegen. Anschließend werden die Steaks portionsgerecht geschnitten und verpackt. Ja, ja.
Ich habe mal gerade nachgeguckt, Christian, du hattest recht. Also ein Tomahawk ist ein Ribeye bzw. ein Entrecot, ne, mit der hohen Rippe dran, also aber extra lang dran gelassen.
Ja.
Ja.
Und dann ist hier, das finde ich eigentlich auch schon ziemlich perfide, ist da so ein Aufdruck, das Bild sieht man im Artikel, den wir verlinken werden, was so aussieht wie ein Gütesiegel. Dry and wet aged beef mit 3 Sternen. Und dann daneben noch so ein grünes Kästchen. Auf den Punkt gereift. Bitte? Geschmack pur. Ja, hoffe ich doch mal. Für mehr Genuss. Ach. Weißt du, so Plattitüden, Scheiß und dann Hauptsache, wir haben irgendwo Dry mit drin, damit wir es teuer verkaufen können. Und dann haben wir hier zum Beispiel Entrecot, ja, 100 Gramm, 3,49 €. Das heißt 35 € für 1 Kilo Entrecot.
Naja, dafür kriegst du schon verdammt geiles Entrecot.
Ja, und das halt eben nicht bei Netto war's, ne?
Ja,
ja.
Ich will, ja, netto. Da, weißt du, da kriege ich halt beim normalen Fleischer halt auch schon ein geiles Entrecot.
Mhm.
Da kriege ich, glaube ich, im Großhandel sogar dry aged, nicht dry and wet aged.
Das feste halt, Steak.
Ja, ja, ich finde das halt perfide, wie mit solchen Begrifflichkeiten dann geworben wird, um halt für Produkte, die es halt nicht sind, extra nochmal Geld rauszuholen, ja.
Sandra Schröder schreibt dazu, sind da wem die Pferde ausgegangen?
Ja.
Verdammt.
Aber überhaupt sind diese Siegel alle mit Vorsicht zu genießen. Ich habe letztens aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle etwas über das, ich müsste nochmal nachfragen, welches Gütesiegel das ist. Das ist ein ganz, ganz weit verbreitetes. Die kommen halt nicht zu dir und testen dich, sondern du schickst denen was ein, und wenn dein Produkt nicht der absolut letzte, ich glaube, das DLG-Siegel war das sogar. Das möchte ich jetzt hier nicht fest behaupten, ich glaube nur, dass es das war. Und wenn das halt nicht der absolut letzte Dreck ist, kriegst du halt dieses Siegel.
Ja? Also zu dem DLG-Siegel habe ich mal gesehen, wie das irgendwie angeblich vergeben wird. Dann ist das so ein großer Event, wo die ganzen Leute das nach und nach probieren und bewerten. Aber das war jetzt auch im Fernsehen, ne? Das kann auch mal für den Fernseher ein schön gestelltes Ding gewesen sein, ne?
Ja, ich kann mich bei dem Namen des Siegels jetzt auch vertun. Problematisch ist halt, sobald es irgendwie ein Siegel ist, hat es irgendwie so offiziellen Charakter. Also mit solchen Sachen muss man immer vorsichtig sein. Haben wir ja auch schon mal über das Bio-Siegel gesagt. Beim Bio-Siegel ist es natürlich so, wenn du Bio-Ware kaufen willst, wirst du irgendwas kaufen wollen, wo das Bio-Siegel drauf ist, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, bei allen anderen Siegeln ist das auch so. Da wäre ich aber vorsichtig, weil es gibt halt auch Siegel, wie zum Beispiel dieses Dry and Wet Aged, was halt aussieht wie eins, aber meines Wissens nach einfach keins ist, sondern halt für diese
Werbung.
Marketing ist. Ja, aber es sieht halt so aus, ne? Hm. Ja, wenn du keine Ahnung davon hast und so Reflexdeutscher bist, der, oh, da hat jemand Dry Edge gesagt. Irgendwas, was im Trend ist, das muss ich jetzt kaufen. Hm. Und ich finde, um die Leute geht es ja, weil wir wissen das. Aber die Leute, die halt keine Ahnung haben und sich von sowas beeindrucken lassen, die, weißt du, für die muss das System halt auch vernünftig funktionieren. Und das tut's halt so nicht.
Mhm.
Ich finde, man sollte da vielleicht auch einfach mal sagen, so, ein Siegel hat eine definierte Form. Sagen wir mal ein Sechseck. Ja? Und nur sechseckige Siegel sind halt geprüfte Siegel, dass du sofort erkennst, okay, das ist ein echtes Siegel und das ist halt Marketingkram.
Ja, ich meine, da sind sie ja auch immer weiter dran, im Verbraucherschutz sowas immer weiter einzudämmen. Aber es ist, glaube ich, es ist wie ein Wettrüsten.
Ja,
die lassen sich immer was Neues einfallen. Von daher.
Das ist ja auch verständlich. Vor allen Dingen, das widerspricht ja jetzt auch keinem Gesetz, ne?
Ja.
Du musst halt irgendwie deine Marktanteile sichern und Geld verdienen. Da geht's ja im Grunde genommen in jedem Job drum. Ich finde es aber trotzdem nicht korrekt. Das heißt, wir müssen da vielleicht irgendwo echt mal, ja, du musst immer wieder nachbessern, wie beim Wettrüsten, sagtest du ja eben schon, aber irgendwo muss man doch mal sagen, ah nee, komm, das ist mir jetzt zu platt. Auch für das Geld will ich das nicht machen.
Ja.
Das ist ja genauso wie Keramikmesser an Aral-Tankstellen verkaufen.
Meine Arbeit ist neben der Aral-Tankstelle.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Und ich sehe sein Rosins Gesicht jetzt jeden Tag. Das ist sogar an den Zapfsäulen. Ich sehe das Gesicht überall drauf.
Ich finde das auch da wieder
vergessen. Muss man mit so einem Messer an die Zapfsäule gehen und muss genau. Ein Auto schneiden.
Messer dabei.
Mit Gaskocher. Gaskocher, dachte ich.
Aber weißt du, jetzt denken die Leute, echte Köche würden Keramikmesser benutzen.
Ja. Ich habe eins bei Chibo mir mal geholt zum Ausprobieren. Ich fand's so scheiße.
Es ist praktisch bei Sparschälern, ne? Nur, also, und die sind ja auch wirklich sauscharf und das hat auch echt Spaß gemacht. Nur, vielleicht hält sowas ja länger zu Hause, nur für die Gastronomie hast du ein paar Wochen Spaß da und irgendwo passiert dann mal und kommt irgendwas dran.
Ja, die Dinger sind, glaube ich, also Keramik hat, glaube ich, das Problem, dass es halt sehr stoßanfällig ist. Ne? Wenn es mal runterfällt, weißt du, bei einem guten Metallmesser verbiegt dir vielleicht vorne die Klinge, das kann man zur Not, die Spitze, das kann man zur Not richten. Keramikmesser zerspringen dann, glaube ich, sogar, weil die unter Spannung stehen.
Also ich finde, Sparschäler habe ich aber noch nie gehört. Das hört sich aber echt interessant an. Gerade für den Hausgebrauch, wenn du es ja weniger brauchst, aber das ist geil.
Vor allem, du kannst jetzt einen Metall-Sparschäler ja jetzt nicht so nachschleifen, also das ist schon schwieriger, ne?
Ja.
Und also Das Teil war auf jeden Fall scheiße scharf, aber ich hatte da wirklich einen Monat, anderthalb Spaß und wie das so ist, ne, schmeißt du in die Messertasche rein, willst schnell Feierabend machen, dann packst du halt nicht doch wieder aus, dann nimmst du wieder die Messertasche mit, dann gehst du zu einer anderen Baustelle mit der Messertasche und irgendwie. Das hält dann halt leider für einen Koch nicht so lange.
Das muss ich mir mal angucken. Das hört sich echt interessant an. So ein Sparschäler.
Jetzt haben wir natürlich was gesagt.
Verdammt, ne?
Also ich kaufe mir immer, und das ist so ziemlich das Einzige, was ich von denen permanent kaufe, Sparschäler von Fackelmann. Die kosten 1,50, 2 Euro. Die sind scharf. Ich schneide dann immer diese Kartoffelaugen raus, Pulsspitze schneide ich ab, weil die finde ich total falsch an dem Ding. Die ist echt gefährlich. Aber das Ding schält halt schön. Und ja, wenn es im Arsch ist, ist halt im Arsch. Willkommen meinst in der du, Wegwerfgesellschaft.
Meinst du diese Kunststoffdinger mit dem Metallklinge oder ist die komplett Metall?
Nee, Kunststoff mit Metall, weißt du, die so ein bisschen aussieht wie so eine Rasier, ich passe mich deinem Gesicht an Klinge.
Ah, ist doch total langweilig, da kriegt man aber gar keine Blasen von an den Fingern, oder?
Eben. Ich hasse diese Metallscheißdinger, ey. Die sind so widerlich und die sind auch nicht besser. Weißt du, da ist das Metall ja auch gleich schon dünn.
Ja. Also ich finde schon so ein, also okay, es ist immer eine Frage des Einsatzzweckes, ne? Was man da kaufen soll. Ich mag die mit, die ganz aus Metall sind lieber.
Diese mit diesem Draht, ne, Draht ist es nicht, mit diesem gebogenen Griff, der in der Mitte halt hohl ist, als ob du ein Stück.
Ja, genau.
Oh, ich hasse die. Ey, wenn ich Schwielen an den Finger haben will, dann kaufe ich mir sowas.
Ja, das ist das halt. Du kriegst dann Schwielen und da kriegst du ja, das ist vielleicht die erste Woche, tut das weh, aber also so, wir machen das ja so, weißt du, das ist ja montags schon mal 60 Kilo Zwiebeln und Möhren, ne? Dann die Möhren stellst du damit, dann noch 20 Kilo Pastinaken, dann 10 Kilo Petersilienwurzel. Also, das ist dann irgendwann auch egal.
Ja,
also, für ein Hausgebrauch ist das vielleicht was anderes, wenn da mal die Mutti 5 Kilo Kartoffeln schält, dann gibt's mal ein Bläschen, ne?
Der Mario, ja, die ist schon verwachsen mit diesem Schäler. Der hat da schon so Kerben drin.
Ja. Ich habe an der Stelle ja auch diese berühmt-berüchtigte Globalblase, ne? Also diese Hornhaut, ne, die du hast, wenn du globalen Messer benutzt. Und von daher ist es sowieso nicht so schlimm.
Wo ist die? Am Zeigefinger?
Ja, am Zeigefinger, so am Ansatz direkt so. Ne, das ist,
entschuldige, die gab's auch schon vor Globalmessern.
Ja, aber mit Globalmessern
die hab,
ist es immer extremer.
Ich habe auch eine.
Die hab sogar ich noch.
Die habe ich sogar als Hobbykoch.
Ja.
Oh, Applaus.
Meine ist richtig. Oh, ich habe eine dicke Messer. Nee, Blase ist ja nicht Hornhaut.
Ist immer so schlimm, wenn man dann 2-3 Wochen Urlaub hat und sich das so ein bisschen abhält.
Okay, Timeout. Ich stand heute auch vor dem Fleischregal. Und schön. Ich habe mal so abgepacktes Fleisch, habe einfach mal drüber geguckt und auf einmal sehe ich da eingeschweißtes Fleisch für Ossobuco. Also eine Scheibe, also Beinscheibe für Ossobuco zu machen.
Eine?
Ja, eine. Du konntest dir dann, das ist so ein Senioren-Supermarkt, ich habe keine Ahnung, wer sich dann eine Scheibe Ossobuco kocht. Das, ich weiß nicht, ob dahinter noch mehr waren, dass du dann 4 Scheiben einzeln kaufen musst, aber ich habe dann mir halt gedacht, wenn ich zum Metzger gehe und will Ossobuco haben, und diese Beinscheiben und die schneiden mir die frisch. Wisst ihr, was die mir dir als letztes sagen, wenn sie mich abkassieren?
Mm-mm.
Müssen sie heute machen. Da ist Markknochen, der wird so schnell schlecht, am besten am gleichen Tag noch verarbeiten. Maximal ja. Noch einen Tag später. Wegen dem Knochenmark, was halt in der Beinscheibe drin ist. Okay, aber wie machen, also dann frage ich mich, was die mit dem Knochenmark gemacht haben, dass das noch in dem Supermarktregal tagelang stehen kann.
Aber ist ja entweder vakuumiert oder begast, oder?
Ja, aber trotzdem, das ist doch so empfindliches Zeug.
Du kannst ja auch rausnehmen und durch was anderes ersetzen.
Ich hab oder guck dir Hackfleisch an, das ist da auch 5-7 Tage inzwischen haltbar im Supermarkt. Sagt der Metzger dir auch, ne, bis morgen verbrauchen. Ist ja genau dasselbe. Denke ich mal.
Okay, also ich fand es einfach, es sah auch komisch aus, das Mark. Also ich hab mich echt mal interessiert, wie die das hingekriegt haben.
Ja, Silikonspritze, ne? Nimmst das Mark aus, spritzt Silikon rein.
Gut ging für jede Art von Fugen, ne?
Ja, absolut. Ah, nee, ich weiß nicht. Sowas, weißt du, das ist halt auch so ein schönes Essen, das willst du halt nicht vakuumiert abgepackt kaufen. Da willst du das volle Erlebnis und zum Fleischer gehen. Du isst ja auch nicht in der Woche Ossobuco.
Nee. Wobei, ich finde, es ein sehr geiles Schmorgericht. Also,
ja, eben.
Das aber Allergeilste ist es Mark aus dem Knochenlöffeln.
Aber weißt du, eben, weil das so was Geiles ist, dann willst du halt auch Zeit damit verbringen können, das zuzubereiten. Du willst das halt nicht gestresst nebenher im Alltag machen. Und dann willst du vielleicht, also wir haben das am Samstag gemacht. Um 15 Uhr habe ich mich mit Fabian getroffen, hier aus Minden. Hab ihn abgeholt. Und dann sind wir, ich glaube, erstmal anderthalb Stunden einkaufen gegangen. Und anschließend haben wir den ganzen, wirklich den ganzen Tag in der Küche verbracht. Den ganzen, ganz entspannt haben wir gekocht. Es gab erst, weil er die noch nicht gegessen hatte, Garnelen. Einmal mit Schale gebraten und einmal in Wantan frittiert.
Es gibt Menschen, die keine Garnelen jemals gegessen haben?
Ja, gibt's.
Okay.
Und er war überrascht, wie gut ihm das schmeckte. Also von daher, das ist ja dann auch schon cool. Und anschließend gab es meinen supergeilen Gyros Pita. Also mit Hefeteig in der Pfanne gebraten. Total ultra geil. Müsst ihr unbedingt mal machen. Und als Fleisch haben wir halt Lammhuft genommen. Die habe ich angebraten und dann bei, ich glaube, 150 Grad im Ofen gar ziehen lassen, sodass die innen noch schön rosa war. Dann nochmal kalt werden lassen, schön dünn aufschneiden und nachher nochmal durch eine heiße Pfanne tanzen lassen. Und richtig geilen Tzatziki mit Gurke, Dill, Knoblauch, Olivenöl, ein bisschen Milch, dass es ein bisschen cremiger wird. Und ich habe dann einen schnellen Salat gemacht, so nach Art der englischen Köche nenne ich das immer. Hier wie Jamie Oliver und Gordon Ramsay kochen. Du nimmst halt frisches Zeugs, was du da hast, schnippelst das klein, viel frische Kräuter, Zitronensaft und Olivenöl. Und das war so ein geiler Scheiß, weil dieses Brot aus der Pfanne, das ist halt außen kross, weil ein bisschen Olivenöl oder ein bisschen Öl mit in die Pfanne kommt, aber innen total saftig. Fast gatschig wie roher Teig, aber definitiv nicht mehr roh. Mm. Das ist so pornös. Ja, und hinterher gab es das, ich hab lange nicht mehr so gut gegessen, Moussaka.
Moussaka.
Oh, war das gut. Das war richtig geil. Hm. Aber weißt du, es war gar nicht hoch. Ne, wir haben es ohne Kartoffeln gemacht. So wie ich es gelesen habe, ist ja ohne Kartoffeln und mit Aubergine typisch griechisch. Und das Beste war, da kriegt Martin jetzt, du wahrscheinlich auch gleich einen Anfall, wir haben ja die Lammhuft jetzt nicht für das Gyros Pita gekauft, sondern für das Hackfleisch für die für das Moussaka. Hier gab es halt im Angebot für, ich glaube, ein Zehner das Kilo.
Ja, dann kann man das mal machen.
Ne? Und das habe ich dann aber auch per Hand gehackt, dass du halt so eine schöne, grobe Struktur kriegst, weil ich glaube, da hätten sie es uns auch nicht gerade mal durchgelassen, weil da musst du ja hinterher einen Fleischwolf sauber machen. Sonst schmeckt halt alles so tranig nach diesem Lammfett. Und das war so geil würzig, schön mit Zimt, Kreuzkümmel, gebratene Auberginen und ich weiß gar nicht, wo er das Rezept hat, das wollte er mir auch noch zuschicken. Du brätst halt erst die Zwiebeln an, dann kommt das Fleisch hinzu, dann kommt die Tomaten, hier passierte Tomaten und wir haben Pizzatomaten genommen. Dann kommt Tomatenmark und Rotwein. Eigentlich total die falsche Reihenfolge, ja? Aber es war so geil lecker. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann obendrauf schön eine Art Béchamel, es war keine richtige Béchamel, im Grunde genommen war es Milch aufgekocht, eine Mehlschwitze hatten wir gemacht und ein bisschen Muskat kam. Und damit das halt nachher schön aufging, kam auch noch frische Eier mit dran. Also einmal aufkochen, okay. Ein bisschen ablassen, Eier ran, weißt du, dann geht das so schön hoch, wie ein Auflauf ja richtigerweise auch ist. Auflauf heißt Auflauf, weil der halt aufläuft, also schön aufgeht und das passiert halt nur durch Eier.
Aber das kennt man ja auch so von Moussaka eigentlich, ne?
Ja, und das war so hammer, lecker. Boah.
Warum war jetzt gerade eben die Reihenfolge falsch beim Anbraten? Ich habe es jetzt nicht ganz...
Weil eigentlich das Hackfleisch anbraten willst, dass es schön braun wird. Ne? Das erste, dass es Reuzstoffe kriegt.
Hast du nicht gesagt Zwiebeln, Öl und dann Fleisch?
Erst die Zwiebeln, genau. In dem Rezept war die Reihenfolge falsch, aber trotzdem hat es wahnsinnig gut geschmeckt.
Also musst du zuerst das Fleisch anbraten und dann erst die Zwiebeln dazu tun?
Oder?
Ich würd das Hackfleisch anbraten, aus der Pfanne rausnehmen, dass das halt nicht kocht, sondern halt richtig schön brät am Anfang. Und dann, wir brauchten ein halbes Kilo, würde ich das mindestens in 2 Rutschen braten, damit das richtig schön braun wird von außen. Und normalerweise würdest du dann die Zwiebeln anbraten, dann Tomatenmark dazugeben, das ein bisschen mitrösten, dass ein bisschen die Säure rausgeht und das dann mit Rotwein ablöschen und den Rotwein verkochen lassen.
Genau so macht man das.
Ja? Ah, okay. Ich mach's aber auch falsch.
Da war es halt andersrum und die ganze Soße hat nachher noch 20 Minuten so gesimmert, aber die war halt einfach so lecker. Du hast halt nicht irgendwie nachher das Gefühl gehabt, scheiße, der Rotwein wäre nicht verkocht.
Also ich mache es eigentlich auch immer andersrum, aber weil ich einfach zu faul bin, gerade wenn ich hier große Mengen an Hack mache, das alles wieder rauszupulen.
Aber das lohnt sich total für den Geschmack.
Okay, ja. Ich muss es mal ausprobieren.
Also du willst Hackfleisch halt richtig braten und nicht so grau werden lassen in der Pfanne. Ne? Ja. Das passiert halt, wenn du zu viel Hackfleisch gleichzeitig reintust oder zu wild drin rumrührst, weil dann kann die Feuchtigkeit nicht abziehen und fängt es halt schnell an zu kochen.
Ich denke mir dann immer, dann kannst du gleich alles zusammen einfach in den Topf reinwerfen, warm machen und dann in den Mixstab rein.
Ja, das, Wenn
du
es verkackst, das ist mir auch schon ein einziges Mal passiert, dass du einfach die Flüssigkeit zu früh reingibst, dann wird's halt wirklich so fein, ohne dass du es püriert hast, das ist einfach scheiße, weil sich überhaupt keine Knüppelchen bilden, dann ist es einfach eine Fleisch... Soße, die so fein ist, dass es überhaupt nicht mehr als Hack zu erkennen ist. Das ist scheiße.
Nee, kann man auch als interessanten Effekt benutzen. Vor allen Dingen ist das total toll, wenn du jetzt in die Babyernährung gehst. Und zwar deshalb, weil bei Babys in erster Linie die Konsistenz schon mal ganz wichtig ist. Wenn da Sachen zu groß sind, können sie es nicht schlucken und wollen es nicht essen.
Aber das ist ja jetzt nicht unser Ziel hier gerade.
Nee, aber trotzdem, weißt du, du kannst ja halt merken, wenn du es erst brätst, bleibt es gröber und wenn du es erst kochst, dann wird es halt feiner. Das kann man ja, je nachdem, was man kochen will, auch als interessanten Effekt nehmen. Ne?
Was ich da auch immer habe, als gerade bei der Bolognese für die Bindung, sobald ich gebe das Tomatenmark halt gerne mit unter das Hack, was da gerade angebraten wird, so hast du halt die Röstung des Tomatenmarks und auch die Bindung und auch das Vereinen mit dem Hack ganz schön zusammen. Du hast nicht das Problem, dass es sich zu fein trennt, sondern es karamellisiert und brät halt alles so zusammen. Du würdest es eigentlich nicht so machen. Und das würde ich aber... Bei mir klappt es eigentlich ganz gut auf diese Weise. Und dann am Ende, wenn das alles schön durchgebraten ist, dann den Rotwein draufgeben und dann mit dem Hack vielleicht zusammen ablöschen.
Aber dann hast du nicht die Reststoffe am Fleisch, wie man es machen kann.
Ja, also ich glaube nicht so krass, aber dadurch, dass du das Tomatenmark mit dabei hast, was dann ja auch sehr, sehr viel schneller anbrät, hast du halt dann die Reststoffe in Verbindung mit Tomatenmark am Hack. Es ist eine andere Röstung.
Nein, es ist einfach weniger Röstung. Kannst du dir schön reden, wie du willst. Wenn du erst das Hackfleisch anröstest, anschließend, du kannst das Hackfleisch ja auch drinnen lassen. Ich nehme es halt nur raus, weil ich zu Hause nicht so eine große Pfanne oder so einen großen Topf habe, dass ich es vernünftig angebraten kriege in der Menge. Mhm. Ne? Es geht nicht darum, dass du das Hackfleisch rausnehmen musst. Ich nehme es halt raus, damit ich es vernünftig anbraten kann. Du kannst das Hackfleisch auch mit dem Tomatenmark nachher weiter rösten. Mhm. Aber definitiv vorher erstmal das Hackfleisch richtig kräftig anbraten.
Ja, wenn ich so mache wie der Christian, dann meckert. Wenn ich so mache wie der Christian, dann meckert meine Frau. Das schmeckt die direkt raus.
Okay. Ja.
Wenn ich es mal schneller machen will.
Zu Recht. Was man ja auch machen kann, ist, dass man sich einfach grobe Frikadellen aus dem rohen Hackfleisch formt, ja, und die erstmal richtig schön scharf in der Pfanne anbrät und dann kannst du es immer noch zerteilen.
War eine Idee. Ja.
Dann traut man sich das vielleicht mehr und kriegt nicht gleich diesen, ich muss den Scheiß gleich sofort durchrühren, nachdem es einmal gezischt hat, Effekt.
Also es ist nicht bei mir so, dass ich das Tomatenmark direkt mit dem rohen Hack reingegeben habe. Ich habe das Hack schon angebraten, aber halt nicht so schön Röststoff betont, weil es einfach größere Masse ist. Und dann halt Tomatenmark dazu und dann nochmal richtig rösten lassen. Aber eure Variante ist auf jeden Fall, hört sich sehr viel logischer an. Muss ich mal gucken, wie ich das gehandelt kriege. Zeitlich.
Ja.
Gerade hier mit das Agenturküche. Ja.
Ja, ich überlege gerade auch.
Also 3,5 Kilo oder was musst du dann, das ist halt, das portionsweise wäre die schöne Variante, nur zeitlich schwierig.
Du kannst es ja auch einen Tag vorher schon mal machen, nebenbei. Ja. Aber egal. Ich habe noch was anderes gemacht jetzt die Tage. Und zwar habe ich Jungschweinrücken gekauft und wollte den eigentlich irgendwie mit einer geilen Kruste machen. Habe ich nicht hingekriegt, vollkommen wurscht. Ich hatte die Tage also noch fast komplett fertig gegart. Jungschweinrücken im Kühlschrank. War noch nicht ganz durch. Und was habe ich mit dem gemacht? Habe Steaks von geschnitten und die schön in der Pfanne mit ein bisschen Öl und Butter angebraten. Boah, war das geil.
Ja.
Also der war vorher erst so bei milder Hitze im Backofen und nachher halt nur Oberhitze für die Kruste. Und die Kruste habe ich dann halt, weil sie nicht so gut geworden ist, abgeschnitten und einfach gebraten. Und dadurch waren die Steaks halt so, ja, wie soll man das sagen? Die hatten halt keine Röststoffe, ne?
Mhm.
Und das habe ich dann nachträglich gebraten. Also ich werde das nochmal ausprobieren und werde Fleisch nochmal weniger weit garen und dann davon Steaks schneiden und die braten. Das sieht natürlich schon anders aus, als wenn das Fleisch roh in die Pfanne haust. Aber geschmacklich war das schon ganz geil und ist eigentlich auch eine geile Sache, wenn du eine Party machen willst und du musst irgendwie viele Steaks oder so auf einmal fertig machen. Vorher garen und dann nachher nochmal schneiden und dann braten. Ich glaube, das ist eine sehr coole Sache.
Ja, dein Timing muss stimmen, muss gucken, dass du es zur richtigen Temperatur vorgegart hast. Und du musst halt wissen, wie viel Temperatur du später nochmal draufknallen kannst, dass du auch einen schönen Effekt hast, ne?
Ja, nicht so verkopft dann gehen. Einfach halb durchgaren und dann Steak schneiden und dann richtig scharf anbraten.
Gut.
Ja. Haben wir noch irgendwas auf unserer Agenda für heute?
Tja, haben wir noch was?
Ich würde sagen, wir haben wieder eine schöne Folge gemacht.
Denke ich auch. Und wenn euch die Folge so gut gefallen hat, wie es uns Spaß gemacht hat, diese Folge zu produzieren, dann drückt mal ordentlich auf den Flatter-Button. Wir haben es uns verdient. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt eine leckere Woche. Kocht euch was Schönes. Und tschüss, sagt der Sven.
Der Christian.
Der Christian, der verabschiedet sich auch herzlich. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich bettel um Kommentare, also einfach nochmal was schreiben. Ich hoffe, ihr seid alle schon soweit. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, ihr hört alle noch ein bisschen zeitverzögert. Wenn ihr alle mal angekommen seid in der aktuellsten Folge, immer mal schön uns mit Kommentaren zu klatschen. Vielleicht haben wir auch Schluss erzählt oder ihr seht es anders. Und würde ich mich sehr darüber freuen.
Also ich möchte nochmal einhaken. Christian, wir betteln nicht. Wir fordern.
Wir fordern, genau.
Ja.
Und dann verabschiede ich mich auch und gebe weiter an Martin.
Ja, ich möchte mich auch gerne verabschieden und freue mich wirklich über jeden Kommentar und Bewertung auf iTunes natürlich, sollte man auch nicht vergessen. Und immer schön flattern, ne?
Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis Ciao.
Ciao.
Hier hast du dein neues Outtake-Geräusch.
Ah, Leute, haben wir das holländische Bier vergessen? Oder haben wir das vergessen?
Nimmst du noch Outtakes auf?
Ja.
Sehr gut.
Lass uns mal jeder noch unseren Senf dazugeben und dann schneiden wir es rein, oder?
Nee. So, also wir wollen uns der Sache angemessen dann auch widmen, aber dann
kaufen wir uns jeder einen Heineken.
Ja, machen wir diesmal stilecht als Entschädigung.